Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudentag heute Morgen mit dem Thema, welches ist der ganz exakte Bibeltext? Mehrheitstext contra Nestle-Aland. Moderne Übersetzungen des Neuen Testaments weisen über 5000 Unterschiede zu früheren Bibelübersetzungen aus der Zeit der Reformation auf. Dies angeblich aufgrund von viel besseren Handschriften, die erst in neuer Zeit entdeckt worden sind. Das heißt im 19. und 20. Jahrhundert. Diese Handschriften sind nun in den modernen wissenschaftlichen Ausgaben des griechischen Neuen Testaments von Nestle-Aland, den heutigen Bibelübersetzern, zur Verfügung gestellt. In den vergangenen Jahren ist nun eine Diskussion ausgebrochen um den richtigen Grundtext des Neuen Testaments. Welche Textausgabe soll bei der Übersetzung verwendet werden? Der Textus Receptus, der Text von Nestle-Aland oder der Mehrheitstext? Es stellt sich also hier die Frage, welche Textausgabe widerspiegelt den Urtext mit höchster Genauigkeit? Und nun werden wir heute sehen, dass neuere Forschungsergebnisse den Nestle-Aland-Text gründlich in Frage stellen und die Zuverlässigkeit des traditionellen Mehrheitstextes belegen. Und wir schauen uns zusammen die wichtigsten wissenschaftlichen Argumente in dieser Frage an und werden dabei umso mehr und deutlicher sehen, mit welcher erstaunlichen Präzision das Neue Testament bis in unsere Zeit überliefert worden ist. Ganz in Übereinstimmung mit dem prophetischen Wort des Sohnes Gottes in Lukas 21, 33, der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Nun, bevor man überhaupt in dieser Debatte, ich spreche nicht gerne von einem Streit, denn wenn es Gläubige gibt, die über diese Fragen miteinander streiten, dann ist sowieso etwas nicht in Ordnung. In 2 Timotheus 2 werden wir ganz klar angewiesen, ein Knecht des Herrn soll nicht streiten. Also es geht nicht um einen Streit, sondern es geht um eine Debatte, eine Auseinandersetzung. Wir wollen wissen, was ist Fakt und was nicht. Aber um in dieser Frage mitreden und mitdenken zu können, braucht es ein gewisses Basiswissen. Und das möchte ich in einem ersten Teil vermitteln. Eine großartige, gute Botschaft. Heute gibt es ca. 5760 griechische Manuskripte des Neuen Testaments. Und zwar aus der ganzen Zeit, aus allen Jahrhunderten, vom 1. bis ins 15., 16. Jahrhundert. Es geht da um 124 Papyri. Also Handschriften, die sind auf Papyrus geschrieben worden. Dann 318 Unitialen. Das sind Handschriften, die wurden nur mit griechischen Großbuchstaben geschrieben. 2882 Minuskeln. Das sind Handschriften, die wurden nur mit griechischen Kleinbuchstaben geschrieben. Und schließlich 2436 Lektionarien. Das sind Handschriften, die wurden ganz speziell vorbereitet und eingerichtet für die Vorlesung im Gottesdienst. Also zusammen eine ganz gewaltige Zahl von Handschriften. Und das ist darum so eindrücklich. Bei griechischen und lateinischen Klassikern wie Cicero, Caesar, Plato und so weiter, da muss man ja dankbar sein, wenn man für ein Werk, sagen wir, 10 Handschriften hat. Aber wenn es jetzt ums Neue Testament geht, da haben wir insgesamt für diese 27 Bücher weit über 5700 griechische Handschriften. Und noch zusätzlich eine gewaltige Entdeckung: der Abstand zwischen der Originalhandschrift und den ältesten erhaltenen Abschriften beträgt beim Neuen Testament einige Jahre, während es bei den griechischen und lateinischen Klassikern üblich ist, dass da Abstände sind von 900 bis 1300 Jahren. Und trotzdem, ich mag mich erinnern, als wir zum Beispiel Cicero-Briefe gelesen haben im Schulunterricht auf Lateinisch, da hat doch keiner meiner Kollegen gezweifelt, dass wir hier nicht etwa die richtigen, authentischen Briefe von Cicero lesen würden. Aber im Neuen Testament, da kommen so schnell die Zweifel. Haben wir wirklich die Bibel von ursprünglich und von damals? Warum kommen dort keine Zweifel und da kommen die Zweifel, wo man sie gar nicht haben müsste? Nun, ich möchte bei diesen ältesten Handschriften besonders hinweisen auf den P46. Das ist die Abkürzung für Papyrus Nummer 46. Die werden schön durchnummeriert. Diese Papyrus-Handschrift umfasst fast alle Paulusbriefe und der größte Teil davon ist noch erhalten. Diese Handschrift wurde zum ersten Mal bekannt in den 1930er Jahren und damals hat ein Gelehrter aufgrund des Schriftbildes hat er entschieden, diese Handschrift wurde etwa um 200 nach Christus geschrieben. Jetzt kann man das in der wissenschaftlichen Literatur überall lesen. P46 um 200. Da wird überall abgeschrieben. Aber vor einigen Jahren hat ein Koreaner, Kim, ich habe mal mit ihm telefoniert, der konnte fast nicht Deutsch, aber ist ein großer Spezialist für neutestamentliche Handschriften, der hat das ganz gründlich bearbeitet. Es ist ja so, wir wissen ja genau, wie sich die Schrift im Lauf der Jahrzehnte verändert hat. Wie das auch im Deutschen so ist. Nicht wahr? Unsere Großmütter haben anders geschrieben als wir. Und so ist das eben in allen Sprachen. Die Schrift verändert sich und so kann man bereits aufgrund des Schriftbildes schon mal Aussagen machen, wann wurde etwas geschrieben, ungefähr. Und beim Griechischen ist das möglich, dass man ziemlich detailliert das sagen kann, weil sich diese Wissenschaft der Paläographie sehr entwickelt hat. Und er kam zum Schluss, diese Handschrift stammt aus der Zeit 75 bis 100 nach Christus. Das hat er auch in der renommierten wissenschaftlichen Zeitschrift Biblica veröffentlicht. Das heißt also, eine Paulusbriefsammlung aus der Zeit des ersten Jahrhunderts und in den Jahren nach dem letzten Brief von Paulus, das war der 2. Timotheusbrief um 67 nach Christus. Und das ist bereits eine Sammlung gefunden in Ägypten. Aber dorthin hat ja Paulus keinen Brief geschrieben. Er hat nach Italien geschrieben, Römerbrief, nach Griechenland, in die Türkei. Aber bereits im ersten Jahrhundert eine Sammlung mit allen Paulusbriefen, übrigens der Hebräerbrief ist auch mit dabei, nach dem Römerbrief und vor dem ersten Korintherbrief eingeordnet. Also ein Hinweis, dass die Christen im ersten Jahrhundert wussten, das ist von Paulus. Ja, so haben wir dieses Manuskript, also etwas ganz Gewaltiges. Dann möchte ich noch erwähnen den P6467, der sogenannte Jesus-Papyrus, der ist bekannt geworden durch Carsten Peter Tiede vor einigen Jahren, der eine gründliche Datierungsarbeit gemacht hat und zum Schluss kam, der wurde geschrieben vor 66 nach Christus. Enthält wenige Verse aus Matthäus 26. Das ist natürlich auch sensationell, denn Bibelkritiker hatten ja behauptet, das Matthäus-Evangelium wurde ganz klar nach dem Jahr 70 nach Christus geschrieben. Weil ja Christus in Matthäus 24 die Zerstörung des Tempels voraussagt und es gibt schließlich keine echte Prophetie für Atheisten und Rationalisten. Und Agnostiker, also muss ja das Matthäusevangelium nach dem Jahr 70 geschrieben worden sein, aber diese Handschrift stammt aus der Zeit vor 66 nach Christus, bereits als Abschrift. Auch sensationell. Und dann, ganz berühmt, weiter der P52, das ist ein kleines Fragment, hinten und vorne beschrieben, mit Versen aus Johannes 18. Und diese Handschrift wird heute allgemein auf etwa 115 nach Christus angesetzt. Das ist auch sensationell, weil das Johannesevangelium wurde ja etwa im Jahr 95 bis 98 geschrieben. Das heißt, das ist eine Abschrift aus den Jahren nach dem Original, das aber geschrieben wurde in der heutigen Türkei. Und das ist eine Abschrift in Ägypten. Das zeigt auch, wie schnell diese Schriften Verbreitung gefunden haben. Also das ist doch alles sehr eindrücklich. Und in der Bibelkritik, zum Beispiel noch im 19. Jahrhundert, hat man großspurig behauptet, das Johannesevangelium sei eine Fälschung aus dem späteren zweiten Jahrhundert nach Christus. Und jetzt haben wir eine Abschrift aus 115 nach Christus. So, mit einem Schlag werden solche Theorien völlig vernichtet und vom Tisch geworfen. Dann der P66 möchte ich noch zum Schluss nennen. Das ist eine Handschrift, die wird auch so üblicherweise um etwa 200 datiert. Aber Herbert Hunger, einer der führenden Spezialisten für Handschriften in Europa, hat das gründlicher angeschaut und er hat mir auch persönlich das am Telefon gesagt, er datiert P66 auf 125 nach Christus. Und das ist quasi eine Handschrift des Johannesevangeliums, eine umfassende Handschrift. Also das sind doch ganz eindrückliche Dinge, die uns helfen zu zeigen, wie eindrücklich das Neue Testament überliefert ist. Und wir gelangen also sogar bis ins erste Jahrhundert nach Christus zurück. Das ist auch wichtig, dass man das vor Augen hat, wenn man mit Muslimen spricht, die sagen, ja, die Christen haben das Neue Testament verfälscht, so wie die Juden das Alte. Und dann muss man sagen, ja, aber wann haben sie es verfälscht? In der Zeit von Mohammed, im 7. Jahrhundert nach Christus. Ja, oder vorher, im 6. Jahrhundert, im 5. Nun, wir haben Handschriften aus dem 7. Jahrhundert, wir haben Handschriften aus dem 6., aus dem 5., aus dem 4., aus dem 3. bis ins 1. Jahrhundert. Und wir können zeigen, das, was der Islam behauptet, das ist einfach nicht wahr. Und später, wir haben auch Handschriften aus dem 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. Jahrhundert. Das können wir ganz klar nachweisen, dass diese Aussagen nicht stimmen. Und auch in den frühesten Handschriften kann man zeigen, Jesus Christus ist als Gott bezeugt, als ewiger Sohn Gottes bezeugt. Das sind nicht Fälschungen der Christen. Wir können das ganz klar belegen. Aber dann dreht sich natürlich der Spieß. Denn wenn man sagt, der Koran als das Wort von Allah behauptet, dass eben die Christen das Neue Testament verfälscht hätten und darum werde darin gesagt, dass Jesus Gott sei. Und man kann zeigen, das ist ja nicht der Fall. Dann ist natürlich damit der Koran diskreditiert und als Wort Gottes widerlegt. Ja, jetzt ist es aber so, wenn man alle diese 5760 griechischen Handschriften zusammennimmt, dann bilden 80% dieser Handschriften eine ganz beeindruckende Einheit. Die stimmen einfach ganz überwältigend exakt miteinander überein. Und diese Gruppe nennt man den Mehrheitstext. Von jetzt an abgekürzt mit MT. Nun, es ist so, wenn Menschen etwas abschreiben, dann machen sie immer Fehler. Also wir müssen nicht meinen, dass wir da Abschriften hätten, die an sich vollkommen wären, fehlerlos wären. Jeder Mensch macht beim Abschreiben Fehler. Und das ist auch bei diesen Abschreibern geschehen. Aber jetzt können wir eben diese Handschrift miteinander vergleichen und können dann feststellen, wo liegt ein Abschreibefehler vor, wo nicht. Nicht wahr, wenn wir 1000 Handschriften haben, die den gleichen Satz absolut buchstabengenau gleich überliefern und eine Handschrift weicht davon ab, dann ist es ja eindeutig, dass wir sagen können, das ist der Schreibfehler und die anderen haben ein eindeutiges Zeugnis zusammen. Diese Unterschiede in Handschriften nennt man Lesarten. Ich erkläre das, weil man spricht oft so selbstverständlich von Lesarten, aber es gibt immer wieder Bibelleser, die wissen nicht, was eine Lesart ist, obwohl es Deutsch ist. Ja, also Lesart bedeutet Folgendes. Ich möchte ein Beispiel geben. In Johannes 1, Vers 18 steht im Mehrheitstext, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgetan. Im Nestle-Aland-Text steht, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Gott, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgetan. Übrigens, in der Fußnote habe ich hier noch vermerkt, in einem Fragment, das den Titel hat, Auszüge von Theodotus, einem alten Kirchenlehrer. In diesem alten Fragment wird berichtet, die Valentinianer, das waren Irrlehrer aus der Frühzeit der Christenheit, und zwar Gnostiker, die benutzten die Lesart der eingeborene Gott. Und nun genau diese Lesart findet man in 6 Handschriften. Und auf die beruft sich der Nestle-Aland-Text. Und der Mehrheitstext beruft sich auf über 900 Handschriften, die haben Sohn anstatt Gott. Also die Lesart ist dort, die eine Lesart ist Sohn, die andere Lesart ist Gott. Ja, und jetzt haben wir hier gleich noch eben erklärt, wie das zu und her geht im Vergleich zwischen Mehrheitstext und Nestle-Aland. Da steht immer eine Masse von Handschriften einer kleinen Minorität von Handschriften gegenüber. Aber hier haben wir also noch kirchengeschichtlich durch dieses Theodotus-Fragment einen Hinweis, wie diese Lesart entstanden ist, Gott. Die Gnostiker, das war eine Irrlehrerbewegung, die begann schon im ersten Jahrhundert. Denn der Apostel Paulus erwähnt in 1. Timotheus 6, Vers 20 diese Richtung ausdrücklich und warnt davor. Eine tödliche Irrlehre. Da steht in 1. Timotheus 6, Vers 20, O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du dich von den ungöttlichen, eitlen Reden und Widersprüchen der fälschlich sogenannten Kenntnis, griechisch Gnosis, wegwendest, zu welcher sich bekennend etliche von dem Glauben abgeirrt sind. Die Gnade sei mit dir. Also hier in den 60er Jahren schon warnt Paulus vor der Gnosis, eine Irrlehre, die den Glauben zerstört. Und diese Irrlehrer, die sagten, der Gläubige muss immer mehr in höhere Erkenntnisse aufsteigen. Wenn er zum Glauben kommt, das ist mal die unterste Stufe. Aber dann braucht es ein weiteres Erlebnis, um höher zu kommen. Und sie sagten weiter, Jesus Christus ist nicht der ewige Gott. Und er ist ein späteres Geschöpf von Gott. So von göttlichem Wesen, aber er ist nicht der ewige Gott. Und er wurde nicht wirklich Mensch, sondern nahm nur einen Scheinkörper an. Und so weiter. Und nun sagt also diese Notiz, ja, es gab also Irrlehrer, die haben dann argumentiert, seht ihr in Johannes 1, Vers 18, Erzählung gab es natürlich noch nicht. Aber seht ihr da, am Anfang des Johannesevangeliums steht der eingeborene Gott. Und damit konnte man argumentieren. Gott, Jesus Christus, ist zwar so ein göttliches Wesen, aber nicht von Ewigkeit her, sondern er wurde eben geboren und wurde dann zu einem göttlichen Wesen. Also in diesem Fall können wir wirklich nachweisen, diese Lesart, die man da in 6 Handschriften noch findet, die stammt von ihr, die hat einen direkten Zusammenhang mit ihr Lehren. Die stammt aus der Gnosis. Aber die überwältigende Mehrheit der Handschriften zeigt, das ist nicht der richtige Text. Aber der Nestle Aland hat das drin und das wird präsentiert als wissenschaftliche Errungenschaft der Neuzeit. Ja, jetzt haben wir schon einiges mehr erklärt. Ich wollte eigentlich nur grundsätzlich erklären, was eine Lesart ist. Nun gehen wir weiter. Die relativ wenigen Mehrheitstexthandschriften, die in der Reformation im 16. Jahrhundert zur Verfügung standen, die nennt man heute den Textus Receptus. Jetzt abgekürzt TR, das bedeutet der überlieferte Text. Nicht wahr? Die katholische Kirche hatte ja über Jahrhunderte hinweg als die Bibel die lateinische Übersetzung, die Vulgata, benutzt. Ab 400 nach Christus. Und die Reformatoren haben wieder neu die Bibel entdeckt. Die Reformation ging los am 31. Oktober 1517 mit den öffentlich angeschlagenen Thesen von Luther. Und was haben die Reformatoren betont? Unter anderem sola scriptura, allein die Schrift. Und so war es den Reformatoren wichtig, der Glaube darf nur auf das Wort Gottes abgestützt werden, nicht auf die Entscheidungen von Konzilien und Päpsten und auf die Tradition, das Wort allein. Und darum hat auch Luther so schön gedichtet in dem Lied, ein feste Burg ist unser Gott, in einer weiteren Strophe, das Wort sie sollen lassen stehen und keinen Dank dafür haben. Also man soll einfach das Wort stehen lassen, wie es da ist, und man muss nicht noch erwarten, dass man jemandem speziell Dankeschön sagen muss, dass er da die Bibel irgendwie stehen lässt, unangefochten, und keinen Dank dafür haben. Nun, die Reformatoren haben sich gesagt, also wichtig ist jetzt, dass die Bibel übersetzt wird in Landessprachen, so dass die Leute allgemein, auch die einfachen Leute, die Bibel selber lesen und verstehen können. Nicht mehr die lateinische Übersetzung, denn das können ja nur gelehrte Leute lesen, nicht mal alle einfachen Priester können das lesen. Lateinisch war ja für sie fremd. Und wenn man nicht da ausgebildet worden war. Und eben in die Landessprachen. Aber was soll die Textgrundlage sein? Und da haben die Reformatoren gesagt, wir benutzen wieder die Grundsprache. Wir übersetzen die Bibel aus griechischen Handschriften. Nicht mehr aus der lateinischen Übersetzung. Aus einer Übersetzung nochmals eine Übersetzung machen. Das ist nicht so ideal. Interessant ist aber Folgendes. Kurz davor wurde im Jahr 1453 durch die Türken das Oströmische Reich zusammengeschlagen. Die Türken haben alles überrannt. Und das Oströmische Reich, das war ja so ein Reich, das immer mehr geschrumpft war, aber in diesem Reich sprach man noch Griechisch. Und darum hatte man da auch viele griechische Handschriften zur Verfügung. Nun gab es wegen diesem Krieg der Türken, gegen das zur Zerstörung des Oströmischen Reiches geführt hatte, viele Gelehrte, die flüchteten in den Westen mit griechischen Bibelhandschriften. Und so kamen diese Handschriften in Kontakt mit den Reformatoren. Man war nicht mal angewiesen, dass man in den Vatikan hätte gehen können, um dort noch eine Handschrift oder viele Handschriften zu bekommen. Das war natürlich sowieso schwierig für die Reformatoren. Nein, jetzt gab es plötzlich Gelehrte, die hatten im Privatbesitz griechische Handschriften. Und Erasmus machte dann den ersten Druck eines Neuen Testaments auf Griechisch. Und es gab danach noch weitere Drucke. Und so wurde eben das Neue Testament ab der Reformation in Landessprachen übersetzt, aber eben aus griechischen Handschriften. Nun, es gab natürlich damals nicht 5760 Handschriften, die zur Verfügung standen, sondern eine recht eingeschränkte Anzahl. Und diese damals bekannten Mehrheitstexthandschriften, die nennt man den Textus Receptus. Jetzt sehen wir also, der Textus Receptus ist eigentlich, kann man sagen, eine Spezialform des Mehrheitstextes. Also wir müssen da eigentlich nicht drei Lager machen, sondern wir können sagen, Textus Receptus und Mehrheitstext auf der einen Seite und dann Nestle Aland Text auf der anderen Seite. Übrigens sieht man auch hier die Führung Gottes im 15. Jahrhundert, gerade vor der Reformation, wurde ja auch die Druckerkunst erfunden. Und das machte es möglich, dass man die Bibel eben in großer Auflage kopieren und verbreiten konnte. Genau in der richtigen Zeit, als die Bibel eben unters Volk gehen sollte, kam auch diese Erfindung. Also ganz erstaunlich, wie die Weltgeschichte gegangen ist. Dieser Untergang des Oströmischen Reiches durch die Türken, die Erfindung der Buchdruckerkunst und dann kommt die Reformation und die Rückkehr zum griechischen Text. Das ist schon beachtlich. Und noch etwas, die Türken, die Muslime, haben das Oströmische Reich zusammengeschlagen und dann wurden sie im 16. Jahrhundert zur Gefahr für Westeuropa. Und sie kamen bis nach Wien, oder? Und dadurch war der Kaiser der führende Kaiser in Europa war unter dem Druck der Muslime und konnte die aufkommende Reformation nicht sofort militärisch niederschlagen. So waren die Muslime quasi die Bedrohung für Europa, aber im Schatten der muslimischen Gefahr konnte sich die Reformation als Erweckungsbewegung entfalten. Das ist auch wieder erstaunlich. Und so kamen dann eben die großen Religionskriege kamen später, nachdem die Reformation eigentlich schon eben richtig Boden gefasst hatte. Ja, jetzt gehen wir auf unserem Skript einen Punkt weiter. Also in der Reformation hat man gesagt, zurück zu den Quellen. Die Übersetzung des Neuen Testaments sollte aus dem griechischen Grundtext herausgeschehen und so wurde eben die Luther-Bibel übersetzt, Zwingli, dann die King James, später in England, alles auf der Basis des Textus Receptus. Erst im 19. Jahrhundert wurden der Forschung Manuskripte zugänglich, die aus der Zeit vor 400 nach Christus stammten. Und zwar, besonders zu erwähnen, ist da der Codex Sinaiticus, oder man nennt ihn kurz auch Codex Aleph. Kurz meine ich, weil man dann einfach ein hebräisches Aleph schreiben kann und dann weiß man schon, welche Handschrift gemeint ist. Die wird datiert heute auf 330 bis 350 nach Christus und der sogenannte Codex Vaticanus oder kurz Codex B aus der Zeit 325 bis 350 nach Christus. Der war schon längst in der Bibliothek des Vatikans, aber niemand hat sich darum wirklich bemüht. Und jetzt wird diese Handschrift bekannt. Und das war natürlich sensationell, denn jetzt konnte man sagen, ja, bisher konnten wir ja nur bis, sagen wir, 400 nach Christus zurückkehren mit Handschriften. Aber was war geschehen in der Zeit davor? Und plötzlich findet man Handschriften, die sind noch älter. Jetzt versteht man natürlich, warum ein junger Tischendorf den Wunsch hatte, möglichst alte Handschriften, die uns möglichst nahe an die Urschriften heranführen sollten. Und darum hat er dann seiner entdeckten Handschrift im Sinai-Kloster, im Sinaiticus, eine derart große Bedeutung beigemessen. Weil er hoffte, diese Handschrift führt uns nun eben noch näher an das Original heran, als alles, was man bisher hatte. Nun ist es so, diese zwei Handschriften, Sinaiticus und Vaticanus, bilden die wichtigsten Zeugen für den Nestle-Aland-Text. Wenn man das einem Vertreter des Nestle-Alands so sagt, dann sagt er, natürlich nicht nur die, wir haben da noch viele Papyri und wir haben da auch, und es gibt auch noch Minuskeln einzelne, die haben auch diesen Text. Ja gut, aber die wichtigste Grundlage ist trotzdem Sinaiticus und Vaticanus. Und das kann man ja kurz nachprüfen, man nimmt diese Ausgabe und schaut da in den Fußnoten immer wieder, was wurde da gewählt und was nicht. Dann sieht man immer, die spielen einfach die führende Rolle bei der Wahl einer Lesart. Also das müssen wir gut festhalten. Nun, im 20. Jahrhundert wurden noch neuere Entdeckungen gemacht. Immer mehr Handschriften wurden entdeckt, aber eben auch ganz alte. Und zwar die ältesten Handschriften wurden entdeckt. Zahlreiche Papyri aus den Jahrhunderten vor dem Sinaiticus und dem Vaticanus. Diese Papyri-Handschriften, die man im 20. Jahrhundert gefunden hat, die stammen praktisch alle aus Ägypten. Und das mit gutem Grund. Ägypten hat ein sehr spezielles Klima. Also gerade Oberägypten ist so trocken und heiß, dass Papyrus-Handschriften Jahrtausende erhalten bleiben. Während in feuchteren Gebieten und im Vergleich zu Ägypten, Oberägypten ist auch Italien schon feucht und Griechenland, da können Handschriften nicht die gleiche Lebenserwartung haben wie in Ägypten. Und darum findet man eben diese ältesten Handschriften dort in Ägypten. Nun, diese Papyri werden nun im 20. Jahrhundert eine ganz wichtige Bestätigung, dass diese Wahl mit Sinaiticus und Vaticanus eine gute Wahl war. Denn die bestätigen auch viele Einzelheiten, unzählige Lesarten, die man da in diesen beiden großen Handschriften, Vaticanus und Sinaiticus, gefunden hatte. Nun, also können wir festhalten, frühe Manuskripte aus Italien, Griechenland, Kleinasien sind aus klimatischen Gründen leider zerstört worden. Ich meine, theoretisch könnte es schon mal sein, dass man etwas finden würde, aber es ist einfach an sich unwahrscheinlicher, dass man so etwas Altes dort finden würde wie in Ägypten. Und man hat es einfach nicht gefunden bis heute. Aber man kann natürlich jetzt die Behauptung aufstellen, wenn man überzeugt ist, dass der Mehrheitstext der richtige Text ist, könnte man Handschriften finden aus der früheren Zeit in Griechenland oder in Italien, dann wären das eben Handschriften, die mit dem Mehrheitstext übereinstimmen würden. Aber das ist natürlich nur eine Behauptung, das kann man jetzt wissenschaftlich mal so noch nicht beweisen. Nun, ab dem 19. Jahrhundert begannen viele Forscher, den ältesten Manuskripten aus Ägypten, der Sinaiticus ist eindeutig aus Ägypten und der Vaticanus wird von vielen Gelehrten auch so gesehen, dass sein Ursprung in Ägypten liegt. Ab dem 19. Jahrhundert begannen viele Forscher, den ältesten Manuskripten aus Ägypten den Vorzug zu geben. Und da war wichtig schon mal Tischendorf und dann zwei Gelehrte, die zusammengearbeitet haben, Westcott und Hort, am Ende des 19. Jahrhunderts und dann im 20. Jahrhundert Nestle und Aland. Also Nestle, Aland baut auf den Arbeiten früher von Westcott und Hort und von Tischendorf. Nun ganz wichtig, Westcott und Hort, diesen beiden Männern gelang es, den Mehrheitstext vollkommen zu diskreditieren. Die haben also durch ihre Veröffentlichungen die wissenschaftliche Welt überzeugt, der Textus Receptus, der Mehrheitstext, das ist eigentlich eine ganz miserable Überlieferung. Und wenn man jetzt, sagen wir, vom Mehrheitstext, sagen wir, 1000 Handschriften hat, dann sollte man sich das nicht so vorstellen, dass wir hier 1000 Zeugen haben, sondern 1000 Mal den gleichen Zeugen. Also die haben gesagt, das ist einfach die Kopie von immer dem Gleichen. Aber der Text an sich ist miserabel, der kommt erst aus späterer Zeit. Aber auch wenn es so viele Zeugen gibt, dann muss man die nicht einzeln als Zeugen aufzählen, sondern es ist einfach tausendmal das Gleiche, wenn es tausend Handschriften sind. Und das hat eingeschlagen und so wurde allgemein dieser Textus Receptus, Mehrheitstext, auf die Seite getan. Und das ist nun auch so an Bibelschulen und theologischen Ausbildungsstätten, und ich betone auch an Bibeltreuen, wird eigentlich in Europa ganz allgemein gelehrt, der wirkliche, wissenschaftlich vertretbare, exakte Text, das ist der Nestle-Aland. Eben das mit Mehrheitstext, das ist vorbei. Das dachte man früher, das sei etwas Gutes, sondern es ist ja quasi einfach so viele Male, aber immer das Gleiche. Das hat mich erinnert an eine Bemerkung von Stravinsky. Der russische Komponist Stravinsky hat einmal gesagt über Vivaldi, der hat nicht so und so viele 100 Konzerte geschrieben, sondern der hat so viele 100 Mal das gleiche Konzert geschrieben. Ja. Und nun mit den Mehrheitstexthandschriften werden wir sehen, das stimmt genau nicht. Sondern wenn man 1000 Handschriften hat, sind das 1000 Zeugen. Aber das werde ich gleich noch zeigen, warum. Nun, wie gelang es Westcott und Hort, diesen Text wirklich als schlecht, als verächtlich hinzustellen? Sie sagten, der Mehrheitstext ist das Resultat einer durchgreifenden Rezension des Neuen Testaments um 350 nach Christus. Also die Kirche hat da im 4. Jahrhundert eingegriffen und hat quasi festgelegt, das ist der Text, den folgen wir, und alle Handschriften, die nicht damit übereinstimmen, die haben keine Bedeutung mehr. Und darum sei dann in den weiteren Jahrhunderten eben dieser Mehrheitstext so dominierend und alle anderen Lesarten verschwinden immer mehr, eben dank dieser Überarbeitung und gründlichen Veränderung des Neuen Testaments um 350 nach Christus. Übrigens, da springen natürlich noch andere auf den Zug auf. Zum Beispiel die New Ager. Die sagen auch, ja, im wirklichen Neuen Testament früher, da stand was von Reinkarnation. Aber die Kirche im 4. Jahrhundert, das war ja die Zeit, als das Christentum dann auch Staatsreligion wurde, das ist die Zeit der konstantinischen Wende, als die Christen nicht mehr verfolgt wurden, sondern schließlich kam die Christenheit eben sogar zur Macht. Da hat die Kirche die Bibel verändert und alle die Stellen über Reinkarnation rausgenommen. Nun, bereits was ich bisher erklärt habe, reicht, um das zu widerlegen. Ja gut, wir haben ein paar Handschriften, die gehen zurück bis ins 3., 2., 1. Jahrhundert und nirgends findet man etwas von Reinkarnation. Völliger Unsinn. Und auf dieser Welle ritt ja auch der Film Da Vinci Code von Dan Brown. Da gab es selbst so Intellektuelle, haben mir eine gesagt, der eine hohe Stelle hatte in der Bank als Ökonom, hat mir gesagt, seine Kollegen sagen, du hast das auch schon gelesen, das Buch, jetzt weiß ich endlich mal, was mit dem Neuen Testament los ist. Und dieses Buch sagt ja, eben im 4. Jahrhundert hat die Kirche die Bibel vollkommen verfälscht und alles, was ihr nicht passte, eben verändert. Aber eben in diesem Buch, der Da Vinci Code, da findet man endlich die Wahrheit. Und dann ist es doch erstaunlich. Da müsste man nur die Leute fragen, was ist das für ein Buch? Ist es ein Sachbuch? Nein, ein Roman. Aha. Also wenn ich etwas Sachliches wissen will, dann lese ich nicht einen Roman. Dann lese ich ein Sachbuch, oder? Und dann kann es noch fraglich sein, ob ein Sachbuch sachlich ist, aber dann schon eher, oder? Aber nicht ein Roman. Und die Leute haben das massenhaft geglaubt. Einfach solches Zeugs in die Welt gestellt wird. Aber jetzt haben wir schon die Argumente, ja, da gibt es ein P46, Paulus-Handschriften, nichts von Reinkarnation darin, aus dem 1. Jahrhundert, nach der Datierung von Kim. Und dann haben wir Handschriften aus dem 2. Jahrhundert, 3. Jahrhundert, nichts von Reinkarnation, überhaupt nicht wahr. Oder die Behauptung, eben, auch im Da Vinci Code, Die Behauptung, dass Jesus Gott sei, das sei eine Erfindung des 4. Jahrhunderts, und darum kam es dann eben zum Konzil von Nicäa 325, wo gesagt wurde, dass Jesus Gott sei und dem Vater gleich sei. Das ist eine spätere Erfindung. Das Neue Testament hat das ursprünglich nicht drin. Ach, woher können wir alles zeigen mit P46 und all diesen Handschriften, die ich erwähnt habe, P66, da alles ganz klar drin. Die Gottheit Christi. Nun, um Westcott und Hort jetzt zu widerlegen, die sagten also, 1000 Handschriften ist 1000-mal das Gleiche. Nicht wahr? Wenn ich irgendeinen Beweis habe in einem Brief, der beweist irgendwie, der und der hat das und das gemacht, das kann ich jetzt mit diesem Schreiben beweisen. Ja gut, dann könnte ich zu einer Kopiermaschine gehen und diesen Brief 1000-mal kopieren und kann ich sagen, ich habe 1000 Zeugen, nicht wahr? Um das zu belegen, nicht nur einen Brief, sondern gleich 1000. Ja, dann, das geht nicht. Das ist 1000-mal der gleiche Zeuge. Aber beim Mehrheitstext ist es so, dass jede Handschrift individuell ist. Das heißt, jede Handschrift hat ihre Schreibfehler. Wenn man 1000 Handschriften nimmt oder 3000 oder sagen wir 4000 Mehrheitstexthandschriften, die haben alle ihre Schreibfehler. Aber sogar so, dass man kaum Handschriften finden kann, von denen man sagen könnte, das muss die Mutterhandschrift gewesen sein und das hier ist die Tochterhandschrift. Das heißt, alle diese Handschriften sind eigentlich Waisenkinder. Ohne Vorfahren und ohne Nachfahren. Die stehen ganz isoliert für sich da. Man kann nicht einen Stammbaum herstellen. Das haben wir mit ganz wenigen Handschriften hat man so eine Familie erzeugen können. Aber bei den meisten muss man sagen, das sind alles Waisenkinder. Und die haben also auch die einzelnen Handschriften Fehler. Aber das Interessante ist, diese Fehler konnten sich nie groß verbreiten. Natürlich kann man sehen, ja, also diesen Fehler findet man jetzt dort in dieser Handschrift auch und da auch. Aber die Verbreitung ging nicht weiter. Die blieb immer ganz beschränkt. Und die Mehrheit immer ein eindeutiges. Die Mehrheit gibt ein klares Zeugnis, dass man nicht da denken muss, aha, da ist ein Schreibfehler, jetzt findet man den 500 Mal da und 300 Mal dort. Nein. Die Einheit ist da und trotzdem ist jedes einzelne Manuskript, kann man sagen, ein Zeuge für sich, unabhängiger Zeuge. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Kein Einheitsbrei, den man eben zurückführen könnte, da im 4. Jahrhundert wurde eine Handschrift als Musterhandschrift aufgestellt und jetzt sind alle späteren von der abgeschrieben, schön wörtlich und das wär's dann. Also bei all seiner erstaunlichen inneren Übereinstimmung im Mehrheitstext besitzt er genügend Differenzen, die zeigen, dass er eine Vielzahl von verschiedenen Ursprungsquellen repräsentiert. Die gewaltige Übereinstimmung, die er dennoch enthält, ist aber ein wichtiges Argument für seine Authentizität, seine Ursprünglichkeit und Echtheit. Nun, ab dem 19. Jahrhundert hat man versucht, die Handschriften in Gruppen zusammenzufassen. Und so hat man gesagt, also diese Handschriften, die jetzt übrigens heute eben die Grundlage bilden von Nestle Aland, wie Codex Vaticanus und Sinaiticus und dann später auch diese alten Papyri, die nennt man, das ist der alexandrinische Text, nach der Stadt Alexandria in Ägypten. Und den Mehrheitstext, den bezeichnet man als den byzantinischen Text, eben weil sehr viele aus dem Bereich des alten byzantinischen Oströmischen Reiches kommen. Und dann gibt es noch Handschriften, die fasst man zusammen, auch eine kleine Minderheit, die fasst man zusammen als der westliche Text. Berühmt als Zeuge dieser Richtung ist der sogenannte Codex D. Den kannte man übrigens auch schon in der Reformation. Den hatte nämlich der Reformator Beza in seiner Hand. Aber die Reformatoren haben sehr schnell erkannt, das ist eine ganz miserable Handschrift. Und ganz komische Erweiterungen, Zusätze. Und die hat man gekannt, aber die haben nicht verwendet für die Übersetzung in der Reformationszeit. Aber gekannt hat man diesen westlichen Text. Und es ist auch heute so, fast niemand interessiert sich dafür. Diesen eigenartigen Text mit vielen Hinzufügungen. Also, so hat man diese Handschriftengruppe. Gruppen. Und nun ist es natürlich wichtig, eben indem man heute argumentiert, ja, diese Handschrift ist alexandrinische Handschrift, das ist eine byzantinische Handschrift, so wird eben diese Mehrheit der byzantinischen Handschriften, die werden einfach zusammen runtergeschraubt, das ist ein Zeugnis, byzantinisches Zeugnis, ja? Und diese Minderheit wird quasi wie ein ebenbürtiges Gegenüber dargestellt als der alexandrinische Text. Versteht man? Das ist ein wichtiger Punkt. Diese Einteilung in Textgruppen, und die macht eben, dass die verschiedenen Gruppen quasi wie ebenbürtige Konkurrenten dastehen. Und ich habe gesagt, der Nestle-Aland-Text, der sich besonders auf den alexandrinischen Text beruft, wird im 20. Jahrhundert die Textgrundlage der meisten Bibelübersetzungen. Und es ist auch so, es wurde ein Abkommen gemacht zwischen den internationalen Bibelgesellschaften, die übrigens liberal-theologisch ausgerichtet sind, mit dem Vatikan. Dass Nestle-Aland, dass das der Text sein soll, der im Prinzip eben für alle Bibelübersetzungen der Text sein soll. Und das ist ja schon interessant, also dass in der ökumenischen Bewegung dieser Nestle-Aland-Text diesen besonderen Platz bekommen hat. Nun, das ist ja noch nicht ein Beweis, dass dieser Text dann schlecht sein sollte, ja? Aber mindestens sollte man schon mal sich überlegen, oh, könnte da was faul sein dahinter, oder? Ist genau so, wenn die Linken irgendetwas herausgeben als Parole, und dann frage ich mich zuerst mal, was ist da wohl faul dahinter? Und es ist ja nicht so, dass alles immer faul ist, aber wenn man es nicht einfach so blauäugig entgegennimmt, merkt man beim zweiten Hinschauen, aha, ist ja klar. Das ist also in der Politik so und auch noch ein paar anderen Orten. Also einfach mal als Information. Und eben in den meisten theologischen Ausbildungsstätten wird der heute gelehrte Nestle-Aland-Text ist das Beste, was es gibt. Und ich kann einen Tipp geben, wie man seine wissenschaftliche Anerkennung gut verlieren kann. Man muss sich einsetzen für den Mehrheitstext. Da braucht man gar nicht viel zu sagen und schon kriegt man Etikett. Das ist so ähnlich wie Wenn ein Naturwissenschaftler, ein Biologe oder ein Geologe sagt, ich glaube an die Schöpfung, dann ist er etikettiert. So kann man also garantiert sich schwere Steine in eine Karriere legen, falls man eben Karriere machen will. Und so ist das also unter den Theologen auch. Und nicht nur von Seiten liberaler Theologen, sondern auch von bibeltreuen Theologen, wird man sehr schnell abgetan. Aber man schaut ja ein bisschen herum. Was schreiben so die Leute? Wie wird der Nestle-Aland-Text verteidigt? Auch in bibeltreuen Zeitschriften, wie zum Beispiel Bibel und Gemeinde, in den vergangenen Jahren wiederholt geschehen. Und ich bin jedes Mal frustriert. Warum bringen die eigentlich nicht die wirklichen Argumente, die man für den Mehrheitstext verwenden kann? Um die dann auch zu zerreißen und zu zerpflücken. Ja, dürfen sie ja, wenn sie überzeugt sind vom Gegenteil. Man muss ja nicht streiten, aber man kann pointiert und scharf argumentieren. Ja, bitte. Aber ich staune immer. Und gerade vor kurzem habe ich wieder von einem bibeltreuen Mann, ich sage jetzt den Namen nicht, weil, ja, ich möchte ja nicht Freunden in den Rücken fallen. Und dann muss ich sagen, nein, das kann es ja nicht sein. Und dann zitiert er sogar zum Teil für die Argumente für den Mehrheitstext von mir. Und ich sage, ja, was? Jetzt sagt er, das sind die wichtigsten Argumente. Und ich frage mich, warum hat er nun die wichtigsten Argumente nicht gebracht? Und das ist wirklich ein Problem. Also, darum, unser nächster Punkt ist jetzt nach diesen Grundlagen die Bedeutung des Mehrheitstexts und seine Argumente etwas genauer anzuschauen. Aber zuerst machen wir nun eine Viertelstunde Pause. Wir haben jetzt in der ersten Stunde die Basis gelegt für die Thematik Mehrheitstext kontra Nestle-Aland. Und nun gehen wir so richtig ins Thema hinein. Heute ist klar, unter den meisten Kirchengeschichtlern, es hat nie eine kirchliche Rezension des Neuen Testaments gegeben. Dazu gibt es keine Beweise aus der Kirchengeschichte. Und darum auch die meisten Wissenschaftler, die den Nestle-Aland-Text vertreten, die kommen auch nicht mehr damit. Das ist eigentlich Schnee von gestern. Also die Behauptung von Westcott und Hort, die aber, kann man sagen, für so viele Menschen den Todesstoß für den Textus Receptus und den Mehrheitstext bewirkt hat. Diese Behauptung ist ein Mythos ohne geschichtliche Grundlage. Es ist ja interessant, manchmal herauszufinden, was führt dazu, dass ein Wissenschaftler seine Meinung ändert. Und oft sind das gar nicht so wissenschaftliche Sachen. Oder gerade wenn man mit Atheisten und Agnostikern zu tun hat, merkt man, die haben den Eindruck, wir sind die Wissenschaftler heute. Alle anderen, das sind eigentlich ziemlich dumme Leute. Aber wir sind wirklich wissenschaftlich. Aber es ist ja nicht so, dass die Menschen im Allgemeinen durch Logik und durch zwingendes Denken sich leiten lassen. Man hat ja eine Untersuchung gemacht über rauchende Ärzte. Und man hat festgestellt, es gibt etwa prozentual gleich viele rauchende Ärzte wie Nichtärzte. Das heißt also, dieses Mehrwissen, und es ist ein riesiges Mehrwissen, an Informationen, wie schädlich Rauchen ist, führt nicht zwingend zu einer anderen Lebensführung. Und das muss ja schon zu denken geben. Dass oft entscheiden wir uns aufgrund von anderen Dingen für eine gewisse Sache und gar nicht so sehr wegen den eigentlichen logischen Argumenten. Und so kann man das auch hier feststellen. Und das wichtigste Argument, das eigentlich für viele so zur Überzeugung geführt hat, also komm, können wir gerade vergessen, Nestle, der Mehrheitstext, Textus Receptus, das ist nun ein Mythos ohne geschichtliche Grundlage. Jetzt dreht sich aber der Spieß. Trotzdem gibt es den Mehrheitstext. Ohne Rezension. Jetzt muss mal einer erklären, wie ist das möglich? Dass da eine so große Übereinstimmung ist von Handschriften aus allen möglichen Ländern, ob aus der Türkei, Griechenland, aus Rom oder Italien. Ja, und das alles ohne Rezension. Wie kommt diese Einheit zustande? Heute ist nun populär unter Nestle-Aland-Anhängern die sogenannte Prozesstheorie. Da sagt Ihnen jemand, ja, das ist schon so, es hat nie eine solche offizielle Rezension gegeben, zentral gesteuert und so, sondern das ist mehr in einem Prozess geschehen, diese Vereinheitlichung. Und zwar wurden die Manuskripte einfach mit der Zeit immer mehr angeglichen. Also man hat da in einem Skriptorium abgeschrieben und dort, aber so mit der Zeit hat das immer mehr zu einer Vereinheitlichung geführt in einem längeren Prozess. Ja, gut. Aber jetzt sollte man die Mathematik mit einbringen. Dies ist mathematisch gesehen ein Unsinn, diese Behauptung. Ohne zentrale Rezension können sich Texte, die immer wieder abgeschrieben werden, nicht allmählich angleichen. Man kann kein mathematisches, statistisches Wahrscheinlichkeitsmodell aufstellen, das das erklären würde, wie da eine Annäherung stattfindet. Sondern durch Abschreiben entsteht immer mehr Divergenz. Also immer größeres Auseinandergehen. Es muss eine zentrale Rezension geben oder dann gibt es eben immer mehr ein Auseinandergehen. Also mathematisch geht das nicht. Und zwar zeigen nun mathematische Untersuchungen mit Hilfe der statistischen Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass die richtige Lesart aus dem Urtext immer in einem Mehrheitstext zu finden sein wird. Und da muss man dann die Annahme machen im Modell. Die Wahrscheinlichkeit ist gleich groß, die Wahrscheinlichkeit, dass eine falsche Lesart aus einer schlechten Handschrift in eine gute Handschrift gelangt, ist gleich groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass eine gute Lesart in eine schlechte Handschrift gelangt. Ich habe hier verwiesen auf Hodges und Hodges. Ganz am Schluss habe ich ja noch Literaturangaben. Da muss man dann unter Hodges, Hodges schauen. Und dann sieht man ganz am Schluss einen Aufsatz, der in einem Buch von Pickering vorkommt, The Implication of Statistical Probability for the History of the Text. Und da hat nun ein Spezialist für statistische Wahrscheinlichkeitsrechnung das für die Handschriften vorgerechnet. Sie können das nachschauen und der zeigt, mathematisch geht das eben nicht, was die Nestle-Anhänger sagen. Ganz am Schluss habe ich da noch versucht, ein Bildchen herzustellen mit drei Generationen. Da haben wir also zuoberst das Original. Sagen wir das originale Johannesevangelium. Und jetzt habe ich dann als zweite Generation hingeschrieben drei Handschriften, die jetzt von da kopiert werden. Und bei zweien steht R und einmal steht F. Also richtig, richtig, falsch. Sagen wir, in der zweiten Generation hat jemand anstatt der eingeborene Sohn eingesetzt der eingeborene Gott. Ja? Nun, wird natürlich wieder abgeschrieben von diesen Abschriften. Jetzt kommt die dritte Generation. Jetzt von der falschen Handschrift gibt es da wieder zwei falsche Abschriften. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Abschreiber auch noch mit einer anderen Handschrift vergleicht und dann dort wieder Sohn hereinholt, die ist ja gegeben. Genauso wie, schauen wir bei der richtigen Abschrift, da gibt es nun auch wieder zwei, die sind richtig und eine ist falsch. Weil auch da ist es natürlich möglich, dass der mit einer schlechten Handschrift vergleicht und sich sagt, oh, der hat das anders, ich nehme das mit rein. Und dann mit der anderen richtigen Handschrift nochmals. Und so kann man jetzt das durchrechnen, Generationen über Jahrhunderte hinweg. Und dann sieht man, je später ein Fehler hineinkommt, desto weniger gut kann er sich dann allgemein verbreiten. Also die Chance, wenn man einen Fehler ganz früh reinbringt, und natürlich die Gnostiker, die waren schon im ersten Jahrhundert am Werk. Das sehen wir aus 1. Timotheus 6, Vers 20. Da können sich gewisse natürlich in der ersten Zeit ziemlich stark durchsetzen, weil die so früh sind. Aber aufs Gesamte gesehen, mathematisch, sind die immer im Nachteil. Und dass schließlich das Falsche immer in einer Minderheit von Handschriften zu finden ist und das Richtige in einer Mehrheit. Aber da kann also kreuz und quer kann das dabei verschoben werden. Und nun, das ist natürlich ein Schlag, weil die meisten Spezialisten für Neutestamentüberlieferung, das sind ja nicht Mathematiker. Und darum werden diese Dinge auch viel zu wenig in dieser Sache mit berücksichtigt. Und dann kann man, das ist eben so, ein Philologe, der kann schnell mal sagen, ja, da kann man sich irgendwie vorstellen als ein Prozess und allmählich eine Angleichung und so, ja. Das ist typisch, wie ein Philologe spricht. Aber dann, wenn ein Mathematiker oder ein Naturwissenschaftler kommt, der sagt, nein, das kann man das nicht. Das kann man im Modell nachrechnen, das funktioniert überhaupt nicht. Und darum haben die ja manchmal so Probleme, ja. Die Philologen, mit den Naturwissenschaftlern und umgekehrt. Die denken ganz anders. Aber am besten ist man kombiniert beides. Und da ist es nun auch sehr hilfreich, dass man zeigen kann, dass das funktioniert nicht. Das ist wirklich wissenschaftlich nicht nur schwach, sondern das ist eigentlich nicht verantwortbar. Diese Behauptung mit dem Prozess. Das ist wirklich ein Wunschdenken, aber faktisch, modellhaft kann man das überhaupt nicht. Weder faktisch noch modellhaft kann man das nachvollziehen. Aber es kommt alles noch besser. Jetzt ist es so, wir haben gesprochen über diese frühen Papyri, die man gefunden hat im 20. Jahrhundert aus Ägypten und die eben sehr deutlich Codex Vaticanus und Sinaiticus stützten. Nun werden die in Nestle-Aland auch immer wieder als Stützen angeführt. Nun ist aber Folgendes zu sagen, man hat die ganz genau untersucht und hat festgestellt, in diesen frühen, sogenannten alexandrinischen Papyri findet man auch Mehrheitstextlesarten. Das dürfte es natürlich nicht geben, hätten Westcott und Hort recht gehabt mit dieser Rezension. Denn die sagten, diese Lesarten, die stammen ab 350. Jetzt findet man sie in den Handschriften konkret, auch in den frühen Jahrhunderten, bis ins erste Jahrhundert. Oh. Und zwar hat man da 860 Mehrheitstextlesarten gefunden. Jetzt kommt aber noch Folgendes dazu. Die Papyri decken insgesamt nur etwa 30% des Neuen Testaments ab. Und für viele Texte gibt es nur gerade einen Papyrus. Zum Beispiel beim Johannesevangelium gibt es da Überschneidungen, aber dann wieder Texte gibt es dann nur eine Bezeugung. Und es ist so, wenn man diese Handschriften durcharbeitet, dann sieht man, mit jedem weiteren Papyrus steigt die Zahl der neu entdeckten Mehrheitstextlesarten. Und jetzt hat wieder einer das mit Hilfe der Mathematik hochgerechnet. Nun, statistisch, wenn wir 3 Papyri hätten aus der Frühzeit, aus Ägypten, für das ganze Neue Testament, dann ergibt das als Hochrechnung etwa 5000 Mehrheitstextlesarten. Dann wäre quasi im Prinzip alles abgedeckt. Das ist eine Verheerung. Aber ich habe dieses Argument noch nie gelesen bei Gegnern. Warum nicht? Diesen Argumenten muss man sich stellen. Gut. Aber es gibt weiteres. Frühe Kirchenväter. Ich habe Kirchenväter in Anführungsstrichen gesetzt. So bezeichnet man Bibellehrer aus den frühen Jahrhunderten der Christenheit. Aber ich habe ein bisschen Mühe mit dem Namen Väter, weil der Herr Jesus seinen Aposteln gesagt hat in Matthäus 23, lasst niemanden auf der Erde euren Vater nennen. Denn einer ist euer Vater im Himmel. Das heißt natürlich nicht, dass meine Kinder mir nicht Vater oder Papa sagen sollen. Der Herr Jesus meint, als geistlicher Titel sollen wir uns nicht Vater nennen lassen. Und wenn man dann eben von diesen Kirchenlehren, eben als Kirchenvätern spricht, ja, habe ich kein gutes Gefühl. Aber das ist die übliche Bezeichnung für Schriftsteller, für Bibellehrer aus den frühen Jahrhunderten. Nun, die haben Kommentare geschrieben über die Bibel und auch Bücher geschrieben über aktuelle Themen von damals. Das haben wir nicht erst in unserer Zeit begonnen, über aktuelle Dinge was zu schreiben, was sagt die Bibel dazu. Das haben die auch schon gemacht. Nun, die zitieren natürlich sehr oft die Bibel. Und jetzt ist es so, wenn man die Untersuchung von Miller anschaut, der hat 76 Autoren aus der Zeit von 100 bis 400 nach Christus durchgearbeitet und ihre Zitate angeschaut. Und er kommt zum Resultat, eine Mehrheit davon zitiert den Mehrheitstext in den Bibelzitaten. Ja, das wusste man schon länger. Und das Gegenargument war dann immer so, ja, das darf man sich natürlich nicht so vorstellen, dass das ursprünglich so war. Sondern, nicht wahr, diese Kirchenväter wurden ja in den späten Jahrhunderten immer wieder gelesen. Und da haben sich dann später die Leute, die den Mehrheitstext benutzt haben, die haben sich gestört an diesen Bibelzitaten und haben dann nachträglich in den Handschriften eben das wieder rückkorrigiert, damit es schön mit dem Mehrheitstext übereinstimmt. Es gibt ein sehr bekanntes Beispiel von einem sogenannten Kirchenvater, der sehr beliebt war, den man gerne vorlas, zum Beispiel im Kloster, den Mönchen. Und dort findet man tatsächlich den Prozentsatz enorm viel höher Mehrheitstext als bei den anderen. Also dort in diesem Fall kann man das annehmen, dass das geschehen ist. Aber Miller rechnet natürlich nicht mit solchen Beispielen, sondern er rechnet mit Beispielen, die nicht verdächtig sind und kommt nicht mal auf, sagen, 50-50, sondern eine Mehrheit. Aber was auch noch interessant ist, wenn das wirklich geschehen wäre, dass man die angeglichen hätte, dann müsste man ja erwarten, dass man die doch ziemlich konsequent korrigiert hätte. Und nicht nur einfach so, dass eine Mehrheit Mehrheitstext wäre und dann doch einen rechten Anteil eben nicht Mehrheitstext. Nun, von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her ist zu erwarten, dass bei Fehlern, die sehr früh hineingekommen sind, das Verhältnis in den früheren Generationen der Abschriften so ist, dass das Verhältnis zwischen Fehler und richtig, dass das noch eher in ein Gleichgewicht, sich einem Gleichgewicht annähert. Aber mit den zunehmenden Generationen wird der falsche Text immer mehr zu einem Minderheitstext werden. Das erwartet man von der Mathematik her. Also das würde von daher auch wieder schön passen. Und jetzt kommt noch dazu, in den frühen Übersetzungen gibt es auch zahlreiche Unterstützung des Mehrheitstextes. Nicht wahr? Das Neue Testament wurde sehr früh bereits übersetzt in andere Sprachen, zum Beispiel ins Lateinische schon im 2. Jahrhundert. Diese Übersetzung nennt man die altlateinische Übersetzung. Und dann ab 400 wurde nochmals eine Übersetzung gemacht, die Vulgata. Das wurde dann zur Standardbibel der katholischen Kirche. Und man hat sehr früh das Neue Testament übersetzt ins Syrische. Das ist das Gleiche wie Aramäisch. Und man hat sie übersetzt in verschiedene ägyptische Dialekte, also koptische Dialekte. Und nun hat da einer mal eine Arbeit gemacht, der Kevin James, hat konsequent durchgearbeitet die altlateinische Übersetzung. Und für einen großen Textabschnitt, syrische Peschitta, die altlateinische Übersetzung aus dem 2. Jahrhundert, die syrische Peschitta, dann die mittelägyptische Übersetzung, wohl etwa 3. Jahrhundert nach Christus, und findet in der altlateinischen und der syrischen Peschitta eine ganz klare Mehrheit für den Mehrheitstext. Aber schon gemischt. Das haben wir auch zu erwarten, dass es eine Mischung gibt, nicht wahr? Aber eine Mehrheit für den Mehrheitstext. Und wenn man natürlich auch da wieder sagt, ja, das hat man sicher später dort angepasst, dann ist das natürlich ein Vorurteil. Denn das kann ja niemand beweisen. Und wir haben ja den Beweis allein schon mit den alten Papyri, dass es eben effektiv diese Durchmischung gibt mit dem Mehrheitstext in den frühen Jahrhunderten. Dort kann ja niemand mehr sagen. Bei den Übersetzungen, bei den Kirchenvätern können wir sagen, ja gut, das haben die später noch so ein bisschen abgeändert. Aber im Licht der Papyri, wo man mit der Hochrechnung sogar auf die 5000 Mehrheitstextlesarten kommt, das funktioniert nicht. Und nun ist eine wichtige Feststellung, alle bedeutenden Lesarten entstanden vor 200 nach Christus. Und danach hatten falsche Lesarten keine Chance mehr. Weil das Neue Testament dann schon so oft abgeschrieben war, dass die mit falschen Lesarten gar keine Chance mehr hatten. Nicht wahr? Wir sehen also in den frühen Jahrhunderten, in der ganz frühen Zeit, da haben auch ihr Lehrer bewusste Änderungen vornehmen wollen, um ihre falschen Lehren zu stützen. Natürlich, die meisten Unterschiede sind entstanden durch Abschreibefehler und so weiter. Aber es gibt auch Fälle, wo man eindeutig von bewusster Veränderung mit Absichten von ihr Lehren sprechen kann, wie, ich habe ein Beispiel erwähnt, Johannes 1, Vers 18. Der eingeborene Gott. Ja, aber ab 200 nach Christus konnten die Irrlehrer nicht mehr auf dieser Schiene arbeiten und die mussten dann in der weiteren Zeit den Mehrheitstext auch benutzen und damit versuchen, ihre Irrlehren zu beweisen. Nicht wahr? So wie das die Irrlehrer dann auch später, in späteren Jahrhunderten getan haben. Jetzt kommt aber noch etwas dazu. Nach Ägypten wurden keine originalen Handschriften gesandt. Dort konnte man die Abschriften deshalb nicht an perfekten Urtextvorlagen korrigieren. In Italien, Römerbrief, Griechenland, 1. und 2. Korintherbrief, 1. und 2. Thessalonicher Brief und so weiter. Und in der Türkei, Kolosserbrief, Epheserbrief, Offenbarung, 1., 2., 3. Johannesbrief, waren die originalen Schriften noch längere Zeit vorhanden. Möglicherweise während einigen Jahrhunderten, denn so lange konnten Papyrus-Handschriften auch in diesen Ländern überleben. Deshalb konnten die Abschriften dort an solchen perfekten Urtextvorlagen über eine längere Zeitperiode hinweg immer wieder geeicht werden. Der Urtext wirkte, ich sage jetzt nicht Grundtext, sondern der Urtext, das sind die originalen Handschriften, der Urtext wirkte als Korrektiv in Italien, Griechenland und in der Türkei. Aber in Ägypten hatte man das nicht. Und das ist noch interessant. Das ist ein Standardbuch von Kurt Alland und seiner Frau Barbara Alland, der Text des Neuen Testaments. Da beschreibt er alle wichtigen Dinge, die man kennen muss, um mit dem Nestle-Aland-Text arbeiten zu können. Und er schreibt über die frühen Papyri, die weisen einen freien Text auf. Die meisten. Das heißt also einen Text, der erstaunlich fließend ist. Warum bewegt er sich so? Und der Text aus anderen Ländern, der bewegt sich nicht so. Weil die kein Korrektiv haben. Nicht wahr, wenn man nicht weiß, woran soll man sich korrigieren, dann korrigiert man sich an die Handschrift und diese. Aber das gibt keine Orientierung. Aber in Griechenland konnte man nach Korinth gehen. Bitteschön, dürfte ich mal meine Handschrift vergleichen mit dem originalen Brief von Paulus? Ja, der war noch da. Da konnte man die Handschriften korrigieren. Und so hat das natürlich eine einigende Wirkung gegeben für die Handschriften, weil da ein Korrektiv vorhanden war. Übrigens, wie konnte man wissen, dass eine Handschrift wirklich von Paulus war? Die könnten ja irgendetwas erzählen. Nun, Paulus sagt ja am Schluss des 2. Thessalonicher Briefes, der Gruß mit meiner des Paulus Hand, welches das Zeichen ist in jedem meiner Briefe. Der Apostel Paulus hat ja die meisten Briefe diktiert, aber den Schluss mit der Begrüßung hat er immer eigenhändig geschrieben. Und im 2. Thessalonicher Brief war das nun wichtig, dieser Hinweis, weil die hatten in der Zwischenzeit, nach dem 1. Thessalonicher Brief, hatten die einen gefälschten Brief bekommen. Als wäre von Paulus. 2. Thessalonicher 2 spricht davon. Sie sollen sich nicht erschrecken lassen durch Brief als durch uns. Und jetzt schreibt Paulus den zweiten Brief und sagt, das ist der Gruß mit meiner des Paulus Hand, welches das Zeichen ist in jedem meiner Briefe. Dann konnten die Thessalonicher den ersten Brief wieder hervorholen. Wow, das ist ja die gleiche Schrift wie der ersten. Und dann konnten sie den zweiten Brief vernichten. Wir haben keine Spur von diesem gefälschten Brief. Nur den ersten und den zweiten. Und so konnte man natürlich auch vergleichen zwischen anderen Paulusbriefen und konnte beweisen, das ist genau die gleiche Schrift wie in Thessalonich, genauso in Korinth, genauso in Ephesus. Das ist das Original. Nun ist noch Folgendes. Tertullian, auch ein sogenannter Kirchenvater, der schreibt um 208 nach Christus. Wörtlich. Diejenigen apostolischen Gemeinden, könnte man durchgehen, in denen die wahrhaftige Herrschaft der Apostel in ihrer Stellung immer noch überragend sei, in denen ihre eigenen echten Schriften, lateinisch Authentikae, gelesen werden, in dem jede für sich die Stimme jedes Einzelnen von ihnen verbreitet und das Angesicht jedes Einzelnen von ihnen darstellt. Wenn Achaia nahe bei euch ist, findet ihr Korinth. Jetzt merkt ihr, ich habe das Beispiel mit Korinth nicht einfach so aus der Luft gegriffen. Da sagt Tertullian selbst, dann geht doch bitte mal nach Korinth, wenn ihr schon mal in Achaia seid, in der Gegend. Findet ihr Korinth? Wenn ihr nicht weit entfernt seid von Mazedonien, habt ihr Philippi? Für den Philipperbrief. Ihr habt die Thessalonicher. Wenn ihr nach Asien hinüber gelangen könnt, findet ihr Ephesus. Wenn ihr überdies nahe bei Italien seid, habt ihr Rom, von woher auch in unsere Hände die wahre Autorität der Apostel selbst gelangt. Und das schreibt er in seiner Schrift, Vorschriften gegen die Irrlehrer. Und diese Übersetzung stammt, geht zurück auf The Anglican Fathers von Holmes, Band 3. Ja, da sehen wir, die Möglichkeit war wirklich da, in den frühen Jahrhunderten als Korrektiv die originalen Handschriften zu nehmen. Und darum müsste man eigentlich schon aufhorchen, wenn nun diese Handschriften aus Ägypten sind und von der Mehrheit abweichen, dann ist das nicht so ein starkes Argument, dass sie alt sind. Weil eben dort der Text sehr schnell ein fließender Text werden konnte. Und noch etwas weiteres. Gute Handschriften wurden viel gebraucht und gingen dadurch schneller zugrunde. Schlechte Handschriften blieben besser erhalten. Ja, ich kann das sehr schön illustrieren anhand von meiner Bibel. Das ist immer noch die gleiche, die ich mit 14 Jahren begann zu lesen. Und ich liebe sie, weil ich da alles drin habe, was ich brauche. Das heißt nicht mehr ganz alles. Darum muss ich mir da eine zweite zulegen. Und da kann ich dann jeweils auch diese, wenn ich es nicht gerade, jetzt an 1. Timotheus 6, habe ich es dann aus dem Gedächtnis zitiert vorhin, die Lücken, aber wenn ich gerade die Lücke nicht ausfüllen kann, dann nehme ich dann die. Die ist kaputt und zerschlissen und da fallen Teile heraus vom Text. Aber ich kann sagen, ich habe zu Hause noch viel ältere Bibeln. Denn die stammt aus den 1950er Jahren. Aber ich könnte aus dem 19. Jahrhundert Bibeln nehmen und die wären in einem wunderbaren Zustand. Warum? Weil ich sie nicht jeden Tag gebraucht habe. Oder gar nicht. Einfach schön im Büchergestell. Das heißt also, ihr könnt herausfinden in meiner Bibliothek, welche Bücher ich viel gebrauche und welche wenig. Also bei der Bibel kann man das sehr gut zeigen. Nun, wenn eine sehr alte Handschrift erhalten geblieben ist bis heute, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sie schlecht war. Und das ist nämlich interessant. Man hat ja noch mehr Papyri gefunden. Und auch diejenigen aus der Zeit nach 400 nach Christus, die späteren Papyri, die sind auch alexandrinisch. Ja, warum sind die erhalten geblieben? Offensichtlich haben wir gemerkt, also das sind schlechte Handschriften. Die hat man offensichtlich darum auch nicht so gebraucht. Darum sind sie erhalten geblieben. Und jetzt versteht man auch, warum die Urtextschriften verloren gegangen sind. Denn die musste man dauernd brauchen, um wieder zu korrigieren. Das Korrektiv, das waren die begehrtesten Schriften. Und die gingen verloren. Und Gott hat damit auch eine Absicht gehabt. Denn hätten wir die heute noch, das wären Wallfahrtsorte für Götzendienst. Ja, es ist so wie mit dem Grab von Mose. Niemand weiß sein Grab bis auf den heutigen Tag, 5. Mose 34. Und der Satan hat mit dem Engel Michael, der für Israel steht, im Judasbrief, gestritten um den Leib Mose. Warum wohl? Ja, offensichtlich wollte er das Grab bekannt machen. Der Teufel wusste, wo Mose ist. Und damit hätte er Israel sofort in den ärgsten Götzendienst führen können. Aber der Engel Michael widerstand ihm, das war nie möglich bis heute. Ja, das so als Beispiel. Das erklärt, dass darin auch Gottes gute Hand drin liegt. Jetzt kommt noch etwas. Sind die frühen Handschriften, auf die sich der Nestle-Aland-Text so stark stützt, qualitativ gut? Nun, diejenigen, die ständig so als die großen Zeugen angeführt werden, das ist Sinaiticus und Vatikanus. Habe ich jetzt so viele Male erklärt. Aber ganz im Sinn der alten Römer, die Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Also, Hoskier, ein Wissenschaftler für Handschriften, hat Aleph, also Sinaiticus und Vatikanus, B, miteinander verglichen. Allein in den Evangelien fand er 3000 wesentliche Unterschiede. Dann, was dann von Rechtschreibung und so anbetrifft, noch viel mehr. Aber 3000 wesentliche Unterschiede, allein in den Evangelien. Das heißt also, jede Handschrift ist mindestens, wenn sie gleichwertig sind, mit 1500 Fehlern versehen. Nur in den Evangelien. Wäre das eine gute Arbeit, wenn wir die Evangelien abschreiben würden und wir hätten dann 1500 wesentliche Fehler drin? Ich spreche nicht von den Abschreibefehlern, das ist ja selbstredend. Das gibt die Korrekturprogramme, oder? Heute. Aber jetzt, wenn man das anschaut, Aleph und B sind aber die wichtigste Grundlage für den Nestle-Aland. Also da hätte ich dann nicht so ein tiefes Vertrauen. Nun, schlimmer wird es dann mit den Papyri. Viele der Papyri fallen auf durch ihre überaus zahlreichen, offensichtlichen Fehler. Also man sofort erkennt, dass da hat der Schreiber gepfuscht oder er hat nicht gut aufgepasst und so weiter. Und sie sind auch bekannt für ihre große Uneinheitlichkeit untereinander. Ich gebe ja immer wieder die Literatur in Klammer an, nicht immer erwähne ich es da. Pickering, Seite 121 und folgende. Da kann man dann nachschauen unter Literatur. Da habe ich ja Bücher aufgeschrieben pro Mehrheitstext, pro Nestle-Aland. Bei pro MT habe ich Pickering, zweitletzter Platz. The Identity of the New Testament Text. Revised Edition, Nashville, 1980. Das ist dieses Buch. Das sollte man unbedingt gelesen haben. Es gibt ja viele, aber es gibt schlechte und es gibt bessere. Aber das ist nun wirklich ein ganz, ganz entscheidendes Buch. Und da muss man sich den Argumenten stellen. Ja. Und weiter. Die Einteilung in Texttypen, das haben wir ja bereits besprochen. Alexandrinischer Text, Mehrheitstext und dann, wofür sich eigentlich niemand oder fast niemand, muss ich sagen, interessiert, westlicher Text. Diese Einteilung ist eigentlich problematisch. Weil das eine theoretische Einteilung ist. Es gibt keine Handschrift, da könnte man sagen, das ist nun der alexandrinische Text oder das ist nun der Mehrheitstext. Wir haben gesehen, bei den alten Papyri. Natürlich sind die sehr stark eben wie Vatikanus und Sinaiticus, aber die haben auch Mehrheitstextlesarten. Und dann spricht man eben von Mischtext. Aber das gilt eigentlich für alle Handschriften, dass sie Mischtexte sind. Also in der Praxis gibt es gar nicht wirklich alexandrinisch, wirklich Mehrheitstext. Denn auch Mehrheitstexthandschriften, die haben auch ihre Fehler und Abweichungen. Ja, jetzt könnte man das am besten so sagen, für die Praxis. 100% oder sagen wir knapp 100% der Handschriften stimmen zu 80% überein. Also über 80% gibt es überhaupt keine Diskussion. Das ist so klar, weil da eine Übereinstimmung da ist. So gewaltige Übereinstimmung. 99% der Handschriften stimmen zu 90% oder noch mehr überein. 95% der Handschriften stimmen zu 94% überein. Und da ist ein Fehler reingekommen. Ja, ich glaube, das war 99% der Handschriften stimmen zu 97% überein. Was sage ich? Nein. Doch, das stimmt ja, natürlich. 90% der Handschriften stimmen zu 97% überein. Ja. Also nochmals, 100%, 80% Übereinstimmung, 99%, 90% Übereinstimmung, 95%, 94% Übereinstimmung, 90% der Handschriften stimmen zu 97% überein und weniger als 90% der Handschriften stimmen zu 100% überein. Ja, so kann man es sagen. Und das ist doch überwältigend. Natürlich, je nachdem, wie man die Rechnung macht, es ist manchmal schwierig, weil Unterschiede können ja sein, dass wirklich ein Wort fehlt da und am anderen Ort ist es da. Oder es kann sein, dass nicht etwas fehlt, sondern es steht ein anderes Wort. Oder manchmal ist es eine Umstellung. Die gleichen zwei Wörter, nur einfach in einer anderen Reihenfolge. Und so ist es natürlich ein bisschen schwierig, wie man das ganz genau prozentual rechnet. Aber so, damit man eine Größenordnung bekommt, so funktioniert das. Es sind alles Mischtexte und es gibt so gewaltige Übereinstimmung. Nun, kann man sagen, Nestle-Aland-Vertreter, die stimmen dem zu, dass eigentlich 90% des Textes ist absolut sicher. Denn Nestle-Aland, ich habe hier Nestle-Aland-Text und die beste Mehrheitstextausgabe, The New Testament in the Greek in the Original Greek von Robinson und Pierpont, 2005 herausgegeben. Also, wenn man die miteinander vergleicht, dann ist es eben so, 90% ist auf den Buchstaben genau gleich. So. Das ist aber noch interessant für mich, weil hier sehe ich, für 90% sind die Nestle-Aland-Vertreter eigentlich eine Art Mehrheitstextvertreter. Weil da glauben sie, dass der richtige Text wirklich in der Mehrheit der Handschriften zu finden ist. Hat man's? Die sagen ja nicht, wir sind Mehrheitstextvertreter. Für uns ist nicht wichtig, wir zählen nicht die Zeugen, sondern wir wiegen die Qualität der Zeugen. Also, da sind sie. Praktisch gesehen sind sie ganz klar Mehrheitstextvertreter. Sie glauben, dass für das meiste, für 90% in der Mehrheit der Handschriften der richtige Text zu finden ist. Und jetzt kommt ein weiteres Argument. Die Nestle-Aland-Vertreter, die sagen oft, wir zählen nicht, ja, ich sage besser so, sondern wir wiegen. Und eben unsere Zeugen, die haben eben mehr Gewicht, weil sie so alt sind, weil sie, und es gibt noch verschiedene andere Gründe, weil sie die anderen Lesarten dann besser erklären, wie die entstanden sind später und so weiter. Gut, jetzt wollen wir mal Handschriften wiegen. Und das hat Kevin James auf ganz interessante Art gemacht. Ja, wir haben gesehen, 90% des Textes ist ohne Diskussion. Nestle-Aland und Mehrheitstext stimmen völlig überein. Jetzt kann ich eine einzelne Handschrift nehmen und mal sehen, wie diese einzelne Handschrift, wie genau gibt sie diese eindeutigen 90% wieder. Oder? Dann sehen wir, dann haben wir einen objektiven Maßstab, wo wir sehen können, wie gut ist die Qualität. Und da hat Kevin James das gemacht für eine ganze Serie von Handschriften, anhand des Matthäus-Evangeliums. Wir haben mal diese 28 Kapitel durchgearbeitet für den Codex Vaticanus, Sinaiticus und dann ganz unverdächtig für die Minuskelhandschrift 962, ist nicht irgendwie besonders berühmt oder so, die stammt aus dem Jahr 1498 nach Christus. Dann hat er die Minuskel 461 genommen aus dem Jahr 835 nach Christus, die 1278 aus dem 12. Jahrhundert, 440 auch aus dem 12. Jahrhundert und dann noch den Codex D. Das ist diese komische Handschrift mit dem westlichen Text. Ja, und jetzt hat er gesehen, die Vatikanus-Handschrift stimmt zu 87% überein mit dem eindeutigen Text. Also weicht 13% ab davon. Der Sinaiticus ist aber deutlich schlechter, 73% Übereinstimmung. Oh, und jetzt nehmen wir mal so diese unverdächtige Handschrift, ganz späte, tief verachtete Mehrheitstexthandschrift, ja? 962 aus 1498 nach Christus, die hat 86% Übereinstimmung. Die ist also deutlich besser, viel besser als der Sinaiticus. Obwohl die 1000 Jahre jünger ist. Ja gut, mit dem 1000 Jahre jünger müssen wir sowieso aufpassen, denn eine Handschrift, sagen wir, aus dem Jahr 900, kann eine Kopie sein von einer Vorlage aus dem Jahr 250. Und so wurde auch gearbeitet. Da hat man auch Hinweise, dass also Vorlagen auch mehrere Jahrhunderte älter sein konnten. Und dann muss man gar nicht so staunen, wie eine Handschrift, die 1000 Jahre älter ist als Sinaiticus, wie die gut sein kann. Jetzt die Handschrift 461 aus dem Jahr 835 nach Christus, die zeigt 93% Übereinstimmung. Das ist absolute Spitze. 1278 aus dem 12. Jahrhundert, 89, aber ist besser als Vatikanus und natürlich viel, viel besser als Sinaiticus. Und die Handschrift 440, auch aus dem 12. Jahrhundert, 89% Übereinstimmung, ist auch viel besser als Vatikanus und Sinaiticus. Und der hat einfach so mal ein paar Handschriften rausgegriffen. Jetzt könnte man tausende andere nehmen. Jetzt fürs ganze Neue Testament. Da muss man sagen, das mit dem Wiegen, das sieht ganz anders aus, als wie das uns immer präsentiert worden ist. Und der Codex D, dieser westliche Text, der zeigt übrigens nur 44% Übereinstimmung. Also da sieht man, das ist wirklich eine Katastrophe. Aber da sind sich eigentlich alle einig. Ist natürlich auch ein Minderheitstext. Eben, die Katastrophe ist in einer ganz kleinen Minorität von Handschriften zu finden. Nun, die Nestle-Aland-Vertreter heute, wenn man ihnen sagt, ja, ihr baut einfach auf Vatikanus und Sinaiticus auf, die würden sagen, oh, das ist aber gar nicht schön, diese Behauptung. Wir sind Eklektizisten. Also unsere Methode ist der Eklektizismus. Das ist die NA-Methode. Und das heißt nicht einfach, was sagt Vatikanus und das nehmen wir, sondern wähle die Lesart, die am besten zum Kontext oder zum Autor und seinem Stil passt. Die sagen also, wir schauen nicht einfach das Ganze an, sondern wir gehen von einer Lesart zur anderen und überlegen uns in jedem Fall wieder neu und wägen ab die Kriterien. Gut. Wähle die Lesart, die am besten zum Kontext, zum Autor und seinem Stil passt. Zweitens. Wähle die Lesart, die am besten die Entstehung der anderen Lesarten erklärt. Drittens. Wähle die Lesart, die möglichst durch alte Handschriften bezeugt ist. Oder viertens könnte ich hinzufügen, wähle die Lesart, die möglichst schwer verständlich ist. Ja, wenn man sagt, eher haben Abschreiber etwas vereinfachen und glätten wollen, als dass sie es schwierig machten. Und so gibt es noch mehrere solche Kriterien. Sagt man, so schauen wir jede Lesart an. Gut, nehmen wir der eingeborene Gott. Ja. Wähle die Lesart, die am besten im Kontext zum Autor und seinem Stil passt. Ja, Johannes betont ja, dass Jesus Christus Gott ist. Nicht wahr? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das passt ja. Und dann könnte man sagen, ja, aber eingeborener Gott. Und dann sagt einer, nein, man muss durch ein Komma denken. Nicht der eingeborene Gott, sondern der eingeborene, Komma, Gott, Komma, der in dem Schoß des Vaters ist. dann ist das nicht unbedingt eine Irrlehre. Aber aus der Kirchengeschichte wissen wir, dass das eben wirklich von Irrlehren vertreten wurde. Der eingeborene Gott. Ja, und jetzt, was wäre die Lesart, die am besten die Entstehung der anderen Lesarten erklärt? Ja, in Johannes 3, Vers 16 steht ja der eingeborene Sohn. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ja, dann ist doch das eigentlich, kann man das gut erklären, dass ein Abschreiber eben diese Stelle gekannt hat und der hat dann eben diese Veränderung gemacht in eingeborener Sohn. Eben, so kann man es erklären, warum diese Veränderung entstanden ist. Nun, aber kirchengeschichtlich wissen wir, das war nicht so. Und dann könnte man auch sagen, nur wähle die Lesart, die möglichst durch alte Handschriften bezeugt ist. Oh, das ist so, der Fall. Bei Johannes 1, Vers 18. Und trotzdem ist es falsch. Aber es ist auch noch so, dass diese Kriterien sich immer wieder widersprechen. Das heißt, gemäß dem einen Kriterium käme man zu diesem Schluss, gemäß dem anderen zu jenem Schluss. Aber für etwas muss man sich ja entscheiden. Ja, natürlich. Und darum kann man sagen, diese Methode ist sehr subjektiv. Und darum, in der Praxis wirkt das so. Da kann man mit einem Nestle-Aland-Vertreter sprechen, dann sagt er, ja gut, das Nestle-Aland sagt auch nicht, das ist der absolute Text. Ich wähle dann jeweils anhand der Fußnoten, mache ich mir nochmals Gedanken über die Kriterien und da weiche ich manchmal von Nestle-Aland ab. Ja? Aber so wird's extrem beliebig. Und wie haben die das gemacht? Die haben ja noch neben dem Nestle-Aland noch eine zweite Ausgabe gemacht, die habe ich auch aufgeführt am Schluss. The Greek New Testament, Fourth Revised Edition. Das ist eine Ausgabe speziell für Bibelübersetzer von Aland, Black, Martini, Metzger und Alan Wickren. Und die ist speziell für Bibelübersetzer, denn die haben vor allem die ganz wichtigen Lesarten ausführlich besprochen. Und die haben dann bei jeder Lesart geschrieben, wenn sie ganz, 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 ganz sicher waren, das ist richtig. Da haben sie gesagt, das ist A. Wenn sie, ja, nicht ganz, B. Und sehr oft ist es B. Und, aber auch sehr oft C, da heißt es dann, das Komitee war sich wirklich nicht sicher, wie sie sich entscheiden sollen. Aber sie haben sich dafür entschieden. Und dann gibt es noch D, und das heißt dann, das Komitee hat wirklich, lässt es eigentlich sehr offen, was richtig ist, aber sie haben jetzt doch so entschieden. Das heißt, die haben also im Komitee für jeden Fall eine Mehrheitsabstimmung gemacht, demokratisch. Und wenn die Mehrheit dafür war, gut, also in diesem Verhältnis machen wir B, machen wir C. Und sehen wir, wie subjektiv das ist. Das ist ein echtes Problem. Das Ganze wird dadurch subjektiv und nicht wissenschaftlicher. Und da gibt es noch einen Kommentar dazu, zu dieser Bibelübersetzer-Spezialausgabe. Die heißt von Bruce Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament. Da werden diese wichtigsten Abweichungen werden da besprochen und die erklären genau, was sie sich alles im Komitee überlegt haben und welche Argumente für und dagegen es gibt. Kann man das anschauen und da sieht man, wie subjektiv es ist. Man kann nicht objektiv zu einem Schluss kommen. Und eben letztlich ist es eben doch, dass wer eigentlich meistens gewinnt, ist Vaticanus, Sinaiticus und die alten Papyri. Ja, also, ich habe bereits erklärt, der Spruch, die ältesten Handschriften sind die besten, ist so nicht korrekt. Eine Handschrift aus dem Jahr 900 kann nämlich eine direkte Kopie einer Handschrift um 200 nach Christus sein. Und damit ist diese späte Handschrift nicht schlechter als eine andere Kopie derselben Vorlage aus dem Jahr 201 nach Christus. So fantasievoll habe ich jetzt das geschrieben. Also die Abschrift im Jahr 201, die kann die gleiche Qualität aufweisen wie die Abschrift aus dem Jahr 900. Also das Alter ist nicht einfach so automatisch eine Entscheidung, dann ist es auch schlechter. Und die Unterscheidung oder das Wägen anhand des eindeutigen Textes zeigt das, was als vertrauenswürdig gezeigt wird, das ist gar nicht vertrauenswürdig. Wir haben in späterer Zeit viel, viel textgetreuere Handschriften und eben der Mehrheitstext ist nicht erst ab 400, sondern wir können ihn zurückverfolgen genauso bis in die frühen Papyri, sogar ins erste Jahrhundert nach diesen neueren Datierungen von Kim und Carsten Peter Tiede. Nun ist es natürlich so, da kann jemand beschwichtigend sagen, ja, es geht ja nur so meistens um kleinere Unterschiede. Und ich meine, auch wenn da jetzt steht, der eingeborene Gott, man kann auch mit anderen Stellen im Neuen Testament kann man klar beweisen, dass der Herr Jesus der ewige Gott ist und dass er nicht entstanden ist später, dass er der ewige Sohn Gottes ist und so weiter. Ja, das ist so. Gott hat nicht zugelassen, dass durch diese Änderungen in wenigen Handschriften, dass da irgendwelche grundlegenden Lehren in Frage gestellt wären. Aber, ich meine, wenn ich jetzt wählen könnte, ich kriege eine Bibel mit 1., 2. Petrusbrief und eine ohne. Ja, dann will ich nicht sagen, ja, das kommt jetzt auch nicht so drauf an, wenn da zwei Briefe nicht drin sind, dann, das meiste ist ja sowieso drin, oder? Ja, aber das wäre etwa der Unterschied. Wenn man alles zusammennimmt, unterschlagen uns die so viel Text etwa. Also einfach so runterspielen sollen wir das auch nicht. Und dann kommt noch dazu, der Nestle Alland Text markiert, der Schluss von Markus, Verse 9 bis 20, sind eine spätere Hinzufügung, ist nicht authentisch. Davon werde ich noch ein bisschen sprechen heute Nachmittag. Also das passt dann wieder zu dem ganz anderen Thema. Der Markus-Schluss einfach weg. Oder der Bericht der Ehebrecherin, Johannes 7, 53 bis 8, Vers 11, das markiert der Nestle Alland aufgrund von ganz wenigen Handschriften, das gehört nicht dazu. Weg. Natürlich, die modernen Übersetzungen, die sich auf Nestle Alland berufen, die haben den Text drin. So wie Nestle Alland den auch drin hat, aber in doppelten Klammern, die sagen, das ist aber nicht ursprünglich. Und so findet man dann auch in modernen Übersetzungen die Angabe, ja, dieser Schluss findet sich nur in späteren Handschriften. Und der Zweifel wird gesät, das ist wahrscheinlich nicht authentisch. Aber zum Beispiel zur Sache mit der Ehebrecherin, Augustinus, ein Bibellehrer um 400 nach Christus, schreibt in einem Kommentar, Menschen mit wenig Glauben, wenn man überhaupt sagen soll, sie hätten Glauben. Besser würde man sagen, Menschen ohne Glauben haben diesen Abschnitt aus ihren Handschriften entfernt, weil sie meinten, dass dieser Abschnitt ihren Frauen die Rechtfertigung gäbe für Ehebruch. Ja, also ein Mann aus dieser frühen Zeit der Kirchengeschichte sagt, Leute haben das entfernt, aus ganz bestimmten Motiven. Natürlich, an dieser Stelle kann man nicht Ehebruch irgendwie rechtfertigen. Der Herr Jesus sagt dieser Frau, hat dich niemand verurteilt? Niemand, Herr. Und er sagt, gehe hin, sündige nicht mehr. Er gibt ihr die Möglichkeit, von null zu beginnen. Mit einer radikalen Umkehr. Aber die Sünde wird nicht irgendwie minder gemacht. Und es ist wie in Johannes 5, wo der Herr Jesus diesem Gelähmten sagt, den er geheilt hatte, sündige nicht mehr, auf dass dir nichts Ärgeres widerfahre. Nun, vielleicht können wir auch heute Nachmittag noch über diese Stelle sprechen, Johannes 7, welche internen, starken Argumente es gibt, dass dieser Text absolut echt ist. Aber aufgrund von wenigen Handschriften reißen die das heraus und machen den Text unsicher. Ja, und so ist zum Beispiel auch zu erwähnen, 1. Timotheus 3, Vers 16, dort haben wir anerkannt, groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Jetzt haben ganz wenige Handschriften, wirklich ganz, ganz wenige Handschriften haben anerkannt, groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, welcher geoffenbart worden ist im Fleisch. Und Nestle Alland sagt, das ist der richtige Text. Gott ist herausgenommen. Ja, auch da kann man passt das zur Vermutung, dass da ihr Lehrer ändern wollten, um auch dieses Zeugnis für die Gottheit Christi zu vernichten. Zum Beispiel auch in Judas 4 haben wir noch ein Beispiel, wo es im Mehrheitstext heißt, von Leuten, die sich eingeschlichen haben und den alleinigen Gebieter Gott und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Im Mehrheitstext ist es klar, dass der alleinige Gebieter Gott und Herr ist die gleiche Person, Jesus Christus. Da haben sie Gott rausgeschmissen. Und so merkt man nicht nur sehr viele Flüchtigkeitsfehler, sondern es gibt auch ganz bewusste Angriffe. Und zum Beispiel Apostelgeschichte 13, Vers 20, dort ist ein Fehler drin. Der Nestle Aland sagt, Paulus hätte gepredigt in der Synagoge und gesagt, das Volk Israel aus Ägypten rausgezogen ist, 40 Jahre durch die Wüste, und dann seien sie ins Land gekommen, 450 Jahre, und danach gab er ihnen Richter. So ein Unsinn. Wenn man das Alte Testament durchrechnet mit den Zahlen, sieht man, die Richterzeit dauerte 450 Jahre. Nicht zuerst 450 Jahre und dann kamen die Richter. Nein, wenige Jahre nach dem Tod von Josua kam der erste Richter Othniel. Im Mehrheitstext ist es richtig. Also ein ganz klarer Fehler. Natürlich könnten die jetzt argumentieren, ja, die schwierigere Lesart ist die richtige. Ja gut, wenn ein Fehler dann die ursprüngliche Lesart sein soll, bitte. Da haben wir ein Problem mit der Inspiration. Ja, und so könnte man weitere Beispiele anführen, die zeigen, natürlich ist das meiste ja alles völlig klar, aber das Ganze ist noch viel, viel klarer. Und das ist auch wichtig im Bezug auf die Ungläubigen. Wenn wir ganz klar ausgehen von den Fakten, können wir ihnen zeigen, ja, wir können sogar vom ganzen Neuen Testament sagen, was ist der richtige Text. Es ist nicht so, dass 10% überhaupt diskussionswürdig wäre. Nein, der Mehrheitstext ist so klar für das ganze Wort. Und dadurch ist natürlich die ganze Argumentation der Überlieferung und Bewahrung der Bibel ist viel, viel stärker. Und wenn wir da eben mit Nestle Aland operieren, da schwächen wir die Überzeugungskraft. Und im Zeugnis, wir können noch viel überzeugender argumentieren für die Exaktheit des Neuen Testaments. Und das macht Muslimen zum Beispiel echt Eindruck. Und die freuen sich natürlich über die Argumentation eines Nestle Aland-Anhängers. Ja, Markus 16, Schluss, wisst ihr ja auch nicht, ob das dazugehört und so. Ja, ein Muslim, das war ein geistlicher Führer in Lausanne, der hat mir mal so ein Abwaschmittel geschickt, als Brief. Und hat er gesagt, ich soll das trinken. Ja, und zwar mich berufen auf Markus 16. Werden Sie etwas Giftiges trinken? Und ihr glaubt ja nicht mal, was in der Bibel steht. Und dann der nächste Schritt wäre ja, und überhaupt, ihr wisst ja nicht mal, ob das wirklich in der Bibel steht oder nicht. Ja, Markus 16. Ja, aber über das können wir vielleicht heute Nachmittag sprechen. Aber ich will damit zeigen, die Sache ist eben viel klarer, als es immer dargestellt wird. Und die Argumente für den Mehrheitstext, die müssen wir bringen, sachlich und dann auch zuhören auf die Gegenargumente, nicht streiten. Nein, sondern miteinander sprechen. Und ja, gut, aber hast du das auch mit berücksichtigt? Ja, so kann man miteinander weiterkommen. Und das ist ja nicht nur in dieser Frage, in allen anderen möglichen Fragen, wo es etwas zu diskutieren gibt, müssen wir auf brüderliche, liebevolle Art, aber wir müssen uns bemühen, korrekt und sachlich und biblisch und geistlich zu argumentieren. Ja, wir machen jetzt Pause, Mittagspause.